Wir haben zwar die Adresse gehabt und sind aber zuerst ein- oder zweimal um das Haus herumgelaufen, weil wir den Eingang nicht gefunden haben. Er argumentiert, es war einmal so gewesen und wir müssen schauen, dass es wieder so wird. Dass man halt etwas muss beweisen muss, das ist das A und so im Juristenwesen. Und in der Medizin ist halt ein subjektiver Ansatz, wo der Mensch auch mehr ins Zentrum rückt.
Es ist ja gar noch nicht so lange her, da haben wir über den Themenschwerpunkt Invalidenversicherung, über die IV, ein erstes Mal getagt, da beim Surprise-Tag, mit dem Surprise-Reporter Andres Eberhardt. Das Thema dortmal, das Porträt über Tanja Domic, eine Frau, die ihre Rente verloren hat, ihre IV-Rente. Wir hören ganz kurz nochmal rein in den Tag mit dem Andres. Es ist um einen anonymen Hinweis gegangen gegen Tanja Domic.
Der anonyme Hinweis ist dann für mich noch, das ist das gewesen, was mir jetzt bei ihr besonders aufgefallen ist, einfach weil der sich so durch ihren ganzen Fall durchzieht und das eigentlich dann am Ende, man muss es so sagen, der Grund war, warum sie ihre Rente verloren hat, durch das sie an sich verleumdet worden ist. Und also so geradlinig wie bei ihr verläuft nicht jeder Fall. Es sind sehr komplexe Fälle, aber das hat mich schon bei ihr jetzt insbesondere sehr überrascht. Auch.
Jetzt hat der Andres allgemein viel über die IV und System dahinter recherchiert und ein bisschen salopp gesagt, jetzt hat er einen grossen Fisch, der angebissen hat, das Interview mit dem Bundesrichter. Über das habe ich gerade am Anfang mit dem Andres angefangen zu reden. Wir haben nämlich schon bei unserem letzten Treffen von dem Interview geredet und da war es noch alles andere als sicher gewesen, ob es wirklich stattfinden kann. Wir haben dort schon, nicht offiziell, aber schon so ein bisschen darüber geredet, dass es dann wahrscheinlich noch ein Interview gibt mit einem Bundesrichter. Ist es schwierig gewesen, an den Herrn heranzukommen?
Es geht. Überraschend einfach, würde ich sagen. Eine E-Mail hat an sich genügt. Und wie es halt üblich ist, ein bisschen zum Reissen, worum es einem geht, auch die Fragen schicken. Im Voraus, aber die Zustimmung ist eigentlich relativ schnell gekommen und nachher geht es halt darum, nach Bedingungen zu klären. Da ist schon ein paar Mal hin und her gegangen, Corona ist dazwischen gekommen, das Ganze ein bisschen verzögert. Aber ich muss sagen, wir sind überrascht und auch erfreut, dass es geklappt hat.
Aber ihr seid ja vor Ort gewesen, beim Bundesgericht, gell?
Ja, das ist so. Also das Bundesgericht hat zwei Standorte, einen in Lausanne und einen in Luzern, Abteilung, die ist in Luzern, also sind wir da gewesen. Und lustig ist ja auch noch gewesen, wir haben zwar die Adresse gehabt und sind aber zuerst ein- oder zweimal um das Haus herumgelaufen, weil wir den Eingang nicht gefunden haben. Also das ist zwar das ist echt ein altehrwürdiges Haus, wenn ich es in Erinnerung habe, aber nicht sehr gut angeschrieben. Ja.
Macht das einem mit dir etwas als Journalist, wenn du so ein Gebäude, das ja durchaus also ein bisschen die Staatsmacht repräsentiert, reinläufst?
Es ist natürlich sicher ein besonderer Moment, als wenn man am Morgen ins Büro geht und seinen Text schreibt oder ein paar Telefon macht, weil das ja eben so ein bisschen altehrwürdiger Eingangsbereich mit Gemälde und es ist ja dann meistens so, dass man dann von der Person selber oder vom Mediensprecher noch eine kurze Einführung über die Geschichte von dem Haus und so, das hat ja meistens noch etwas dahinter und das ist sicher ein besonderer Moment und auch irgendwie der Situation angemessen.
Ja. Ich sage übrigens ihr, weil ja der Klaus Petrus noch mitgekommen ist von der Redaktion, er hat fotografiert und
er hat fotografiert, er hat auch sich im Gespräch beteiligt, er ist ja auch ein bisschen im Thema drin und da ist man auch manchmal noch froh, wenn noch jemand zwei zusammen ist, der dann eine Nachfrage stellen kann.
Was mir auffällt bei dem Gespräch, dem sehr spannenden Interview mit dem Ulrich Meier, er fängt gerade an mit persönlichen Geschichten und die kommen immer wieder aus seiner Erfahrung und so und was auch immer. Und ich finde, das ist so ein Stilmittel von ihm. Wie hast du auf so Sachen reagiert?
Er hat das sicher auch vorbereitet, nehme ich an, weil
ich habe ihn gar nicht darauf angesprochen. Wir sind die Geschichte auch nicht bewusst gewesen.
Ja, er bittet da immer um Erlaubnis. Darf ich schnell eine Geschichte erzählen? Oder sagt er, darf ich schnell da dazu ein Beispiel machen?
Gut,
oder?
Das ist jetzt, muss man ehrlich sein, ja, das ist jetzt vielleicht dann auch ein bisschen ein Stilmittel vom Intro gewesen. Also, es ist natürlich, er hat die Geschichte von sich aus erzählt, und ich habe das auch nicht gewusst, von seiner Schwester zum Beispiel erzählt er, aber auch aus seiner eigenen Erfahrung als Richter oder als Jurist, wie er angefangen hat. Und er hat das eigentlich anhand von diesen Beispielen hat er wollen zeigen, woher quasi tief auch kommt oder ein bisschen Geschichte beleuchten und anhand von diesen persönlichen Geschichten so seine Aussagen zu erklären. Das macht es ja auch noch, hat es ja natürlich auch sehr interessant gemacht.
Kleiner Einschub für alle, die zuhören, wenn ihr ein bisschen Autogeräusch hört oder irgendwelche Türen, die auf und zu gehen. Wir sind beim Andres im Büro, aber im Gemeinschafts-Kaffee-Raum. Und völlig okay, stört nicht, aber einfach, wer sich fragt, wir sind einfach mit in einer Umgebung mit Geräusch.
Vor Ort, wie sich's dazu.
Richtig, der Strassen-Podcast. Manchmal habe ich fast ein bisschen das Gefühl, er tönt ein bisschen wie ein Politiker und nicht wie ein Richter. Aber es ist so sehr ein individuelles Empfinden von mir.
Das ist noch interessant. Also er ist sicher, er ist Richter durch und durch. Er macht aber ja wirklich auch pointierte Aussagen, die du jetzt vielleicht als politisch wahrnimmst. Er tut es aber schon auch immer trennen. Also er sagt schon immer, ja, das ist eine politische Aufgabe und das ist eine juristische. Womöglich hat es auch damit zu tun, ihm ist sehr wichtig gewesen, übrigens, nur weil du das vorhin gesagt hast, dass er als Bundesrichter bezeichnet wird und nicht als Bundesgerichtspräsident, weil für ihn sind das wie zwei verschiedene Rollen.
Das ist einfach und er ein Amt, das man noch zusätzlich hat.
Ja, genau. Ja. Und ich glaube, für ihn ist das wichtig, dass sein nichts mit dem anderen zu tun hat. Auf jeden Fall als Bundesrichter ist er eine sehr prägende Figur in dieser IV gewesen und er hat halt eine grosse eine grosse Erfahrung und das ist sicher auch der Grund gewesen, warum es bereit war, darüber zu reden. Kann auch sein, dass es damit zusammenhängt, dass er pointierte Aussagen gemacht hat, dass er abtritt auf Ende Jahr und eigentlich auch sich das kann vielleicht erlauben. Ja.
Er redet unter anderem davon, dass man halt wirklich ganz genau muss können beweisen, dass jemand krank ist, auch psychische Leiden hat zum Beispiel, dass so eine IV-Rente gesprochen werden kann. Ich muss auch sagen, dass ja nicht alle IV-Fälle bei ihm landen, sondern immer, wenn die weitergezogen werden, irgendwann landet es vom Bundesgericht und das sind dann so die Fälle, die er oder seine anderen Leute beim Bundesgericht betreuen. Er redet dann unter anderem davon, ja nein, also IV kann ja nicht immer gesprochen werden bei jedem, der ein bisschen ein Leiden hat. Also manchmal tönt es ein bisschen salopp, wenn ich es so ein bisschen lese, das jetzt aber auch paraphrasieren. Er redet dann von Wiedereingliederungsmassnahmen oder Vorruhestandsleistungen bei Leuten, die so kurz vor der Pension stehen. Sind das Ideen, die du so von deiner Recherche auch immer wieder gehört hast, dass die Leute sagen, ja, nein, man muss eher ein bisschen so gehen? Also ist das etwas, was dir vertraut vorkommt, wo er über das angefangen hat zu reden? Dass man nicht IV-Renten muss erhöhen oder schneller sprechen, sondern dass man andere Wege muss finden
muss? Es zweifelt, glaube ich, niemand an, dass Wiedereingliederung eigentlich das Beste wäre. Für alle. Nur das Problem ist, dass das bei weitem nicht überall gelingt. Es gibt ja auch Studien dazu, dass die Integration, also die IV sieht sich ja, also Eingliederung von Rente ist das Motto von der Versicherung, wo eigentlich also von Anfang an in den 60er Jahren sie geschaffen war und jetzt aber auch politisch wieder quasi die Rückbesinnung auf die Wiedereingliederung ist eigentlich auch ein Argument gewesen zum Sparen. Und das ist sicher das Beste. Nur eben das Problem ist, dass die Zahlen, die wir haben, die zeigen, dass das nicht wahnsinnig gut funktioniert mit dieser Integration, dass nicht so viele Leute den Weg zurück schaffen in den Arbeitsmarkt. Und darum bleiben, oder das ist auch Kritik, bleiben halt gleich viel auf der Strecke. Die Sachen, die er erwähnt hat, es gibt ja eben politische laufende Geschäfte, eben Übergangsrente oder wie heisst sie. Und also es ist vom Ansatz her nicht ganz neu, was bei ihm noch speziell war, oder? Also die Rente auf Zeit sozusagen, die er so ein bisschen im Nebensatz anspricht, das ist jetzt etwas, wo jetzt nicht so in der politischen Diskussion war. Er hat einmal einen alten Aufsatz, den ich von ihm gefunden habe, das hat er zwar im Gespräch nicht gesagt, wo er mal die Idee von einer Abfindung eingeworfen hat. Ich glaube, das gibt's eben in der IV, ist nicht so vorgesehen, aber er hat immer wieder mal so Äußerungen gemacht, wie man diesen Leuten auch könnte helfen, aber eben nicht mit einer dauerhaften Rente, weil die IV per se quasi für länger andauernde Gesundheitsschäden, wo die Arbeitsfähigkeit beeinträchtigt gemacht wurde.
Ja, der geht ja, er holt ein bisschen auf mit der Geschichte von der IV und dass man das ja früher was anders vorgesehen war und dass man das nicht so sich vorgestellt hat, dass dann so viel mehr Leute vielleicht könnten den IV beantragen und so weiter und so weiter. Der Punkt, wo ich noch fast am kontroversesten finde in eurem Gespräch, ist der, wo natürlich, wo es darum geht, Mediziner sagen das und dann kommen die Juristen und finden, das reicht aber nicht. Und dann gibt es auch Leute, die in anderen Texten von dir vorkommen oder im Begleittext, die dann halt wie sagen, hey, wir als Mediziner finden es nicht gut, dass am Schluss eigentlich ein Jurist über unsere Sachen entscheidet, wo wir eigentlich sagen, hey, die Person hat zum Beispiel Anrecht auf ein IV oder so. Und dort sind wir, glaube ich, auch nicht irgendwie euch ganz einig geworden, oder?
Ja, er argumentiert sehr stark mit der Vergangenheit, oder? Das hast du sehr richtig erkannt, auch mit den Geschichten, die er erzählt, den persönlichen Geschichten. Er argumentiert, es ist einmal so gewesen, und wir müssen schauen, dass es wieder so wird. Und er hat natürlich, es gibt ein paar Gesetzestexte, die er natürlich nicht kann irgendwie einfach beliebig verändern, weil das Bundesgesetz ist an die Gesetzestexte gebunden. Aber eben gerade mit dieser Einstellung zu Krankheit, finde ich, hat sich er, aber das Bundesgericht generell, sind schon sehr weit gegangen, wie sie sich auch eingemischt haben. Er sagt im Interview selber, dass er es unerhört findet, dass sich der Krankheitsbegriff ausgeweitet hat. Das heisst, er spricht vor allem psychische Krankheiten an, die natürlich extrem gestiegen sind. Und das ist, man könnte ja auch sagen, ja, die Gesellschaft ist nicht mehr so wie damals. Also erstens, ja, psychische Kranken sind die Realität. Man kann die jetzt nicht wieder zum Verschwinden bringen, sozusagen. Und auf der anderen Seite kann man sagen, der Arbeitsmarkt ist nicht mehr so wie 1960. Also eben progressivere Stimmen würden da ja, sicher anders argumentieren.
Da kommt mir eben etwas in den Sinn, wo ich in der Lehre einmal ursprünglich Polymechaniker gelehrt und dort ist es um Arbeitssicherheit gegangen. Da hat mal jemand, der zuständig war im Betrieb, gesagt, man hat viel zu lange eigentlich nur geschaut, ob die Leute einen krummen Rücken machen beim Arbeiten oder irgendwie eben so körperliche Leiden bekommen und viel zu wenig. Dort ist so das Thema Burnout hat angefangen, ein bisschen mehr Öffentlichkeit zu bekommen, aber auch andere psychische Erkrankungen, vielleicht aufgrund des Arbeiten, vielleicht auch nicht. Und das hat man viel zu wenig auch bei der Arbeitssicherheit mit einbezogen. Ist es vielleicht auch so, wenn man so Ulrich Meier, er ist ein abtretender Präsident beim Bundesgericht, er ist jetzt in einer alten Schule vielleicht, er sieht sie noch so ein bisschen aus einer früheren Perspektive, die IV. Ist es vielleicht so, dass es vielleicht einfach auch neue Ideen und neue Perspektiven braucht auf das Thema, weil es vielleicht halt eben teilweise einfach ein bisschen aus einem alten Blickwinkel betrachtet wird?
Ja, das wär sicher sinnvoll. Also eben, ich möchte nochmal betonen, natürlich ist das Gesetz irgendwie so und so. Also ECR kann natürlich als Richter nicht alles verändern, das stimmt schon. Auf der anderen Seite hätte das Bundesgericht, und das kommt ja dann auch in dem anderen Text im Heft, glaube ich, gut raus, dass das Bundesgericht schon Möglichkeiten gehabt hat, quasi die Chancen zu erhöhen von den Versicherten, also von den Betroffenen, wo ihre Rente verlieren oder wo ihr Antrag abgelehnt worden sind, halt viele psychisch Kranke. Und das hat es nicht gemacht. Es gibt eben ein paar Punkte, die wichtig sind. Das sind die Gutachter, die in der Kritik sind. Eigentlich generell einfach der Umgang mit psychisch Kranken. Und dort haben sie halt schon recht eine leitende Rolle gehabt. Und du hast gefragt, ja, ob's auch neue Stimmen gibt.
Ich habe neue Perspektiven braucht auf das Thema vielleicht auch oder so.
Ja, also der Text schließt dann, also der Text zum Interview, der schließt dann ein bisschen ernüchternd. Und zwar ist ja eine Kollegin vom Herrn Meier, also Bundesrichter-Kollegin, wo sich dann wenig nach dem neuesten wichtigen Entscheid vom Bundesgericht, wo alles sollte besser werden, auch wieder mal öffentlich geäußert hat zu dem Thema Medizin und Juristen, also wie sich Juristen in die Medizin mischen. Und die hat dann gesagt, der Mensch ist gesund. Und dann ist eben auch wieder die laute Kritik von halt Mediziner gekommen. Das ist einfach etwas, was nicht stimmt. Und eigentlich der nächste Übergriff von Richter in die Medizin. Also, bin nicht sicher, ja, es ist sicher nicht nur einmal als Person, wo das hängt, sondern einfach generell die beiden Fachgebiete, die sich halt sehr, sehr unterscheiden. Und einfach der juristische Blick auf Medizin, dass man halt etwas muss beweisen muss. Das ist A und so im Juristenwesen. Und in der Medizin ist halt ein subjektiver Ansatz, wo der Mensch auch mehr ins Zentrum rückt dahinter.
Ich will nur ganz schnell noch einen Abstecher machen, weil wir haben im letzten Gespräch ja über eine Betroffene geredet, ein Porträt über jemanden, der relativ schnell wegen einem Gutachten dann die Rente verloren hat. Ein relativ krasser Fall. Und vielleicht kann man das aber schon einmal aufwerfen, weil du tust es in einem Text, in einem begleitenden Text, hast ja du auch noch mit anderen Leuten geredet. Ich meine, wir haben jetzt, ohne jetzt irgendwelche Richter anzugreifen, überhaupt nicht. Aber ich meine, so ein Entscheid, dass jemand zum Beispiel jetzt keine IV-Rente bekommt und es heisst, mal, du solltest eigentlich schon noch irgendwo eine Arbeit finden, das löst ja bei Betroffenen auch immer etwas aus. Und zwar nicht nur, dass man Unrecht aus seiner eigenen Sicht erfahren hat, sondern dass man möglicherweise wirklich irgendwo in einen Stress hineinkommt, weil man tatsächlich sich selber nicht fähig fühlt, um zu arbeiten oder so. Also das ist ja schon auch noch, also du hast ja auch mit Anwälten geredet, die so Leute vertreten. Und die ersten Reaktionen sind, glaube ich, nicht wahnsinnig positiv gewesen auf gewisse Aussagen vom Herrn Meier, oder?
Ja, das ist richtig. Also auf der einen Seite natürlich für Betroffene kann es sein, dass die Stigmatisierung noch stärker wird, dass sie eigentlich noch mehr ihre Krankheit sozusagen reingedrängt werden, weil ihnen das Gefühl gegeben wird, du könntest arbeiten, also mach mal, es liegt an dir. Und da gibt's muss man auch sehr kritisch sein. Also es gibt ja auch Untersuchungen, wo ja jetzt ich glaube nicht jetzt vom Bund oder sondern von Psychiatern selber, wo zeigen, ja, eine IV-Rente kann etwas sehr Positives sein für die Integration von den Menschen. Also dass wenn jemand eine IV-Rente hat, eine Teilrente hat, dass es ihm auch eher möglich ist, wieder eine Arbeit zu finden. Also das Bild vom IV-Rentner, wo sich halt gemütlich macht und einfach nicht mehr muss arbeiten, das ist einfach, das stimmt nicht mit der Realität überein. Also man muss das sicher differenzierter anschauen.
Was auch noch ein Thema ist das Parlament will ja jetzt offenbar mehr Transparenz geben, was die Gutachten angeht. Was heisst das konkret?
Die wichtigsten Punkte sind einerseits, dass das Gespräch muss aufgezeichnet werden. Ich glaube, sofern nichts anders vereinbart ist, dass das Gespräch zwischen dem Gutachter, der Gutachterin und dem Betroffenen, also dem Versicherten, das ist wichtig, einfach falls es quasi zu einem Rechtsstreit kommt oder so, dann hat man dort natürlich viel eine bessere Handhabung. Und das andere auch sehr wichtig ist, dass die IV-Stellen im Buch führen müssen, wem, also welchem Gutachter, welcher Gutachterin sie wie viel Auftrag geben und auch, besonders wichtig, wie oft sie die Leute krank oder gesund schreiben oder teilgesund schreiben, weil das ist etwas, was bis jetzt fehlt und von ein paar Anwälten auf dem Rechtsweg muss erstritten werden. Einfach damit man sieht und auch Gutachter selber vielleicht sehen, ja, ich bin viel zu streng, ich bin viel zu Anführungs-Schlusszeichen lieb. Also einfach damit man ein bisschen eine Handhabung hat und auch die einzelnen Fälle, die publik geworden sind, dass wirklich mit sehr zweifelhaften Methoden geschaffen worden ist, das Glück gesund geschrieben worden ist, dass man die kann verhindern kann und auch wenn Gutachter ihre Kompetenzen überschreiten, dass man die auch quasi aus dem Spiel nehmen
können. Ein paar Folgen vorher im Sürpreistag haben wir übrigens ausführlich über das geredet. Also wer sich jetzt interessiert für das Thema, den Tag dazu, den gibt es natürlich auf eurer Lieblings-Podcast-App. Ich will zum Schluss noch schnell wissen, wenn man so zu einem Bundesrichter geht, in das Bundesgericht einläuft und mit ihm über das Thema redet, wo man so viel schon darüber recherchiert hat. Man weiss, das ist ein sehr kundiger Interviewpartner und so. Du wirst ja irgendein Bild gehabt haben, weil du ja vorher noch nicht mit ihm hast können reden, mit einem Bundesrichter. Und jetzt ist die Frage, hat sich das irgendwie bestätigt? Also hast du das, ist das auch gekommen, was du erwartet hast von ihm an Antworten, wenn er auftreten ist? Oder hat es auch Sachen gegeben, die dich sehr überrascht haben?
Ja, also eben zuallererst muss ich sagen, überrascht und wirklich positiv überrascht hat mich, dass er dazu bereit war, sich die Zeit genommen hat.
Das ist dein Handy, Andres, gell? Das läutet, muss aber nicht abnehmen. Das ist
gut. Tut mir leid. He?
Kein Problem.
Dümmster Moment.
Kein Problem. Bau jetzt einfach im Podcast ein, aber kannst du nochmal sagen, also hat es Sachen gegeben, die dich überrascht haben, aufgrund von deinen Sachen, die du angenommen hast?
Ja, eben zuerst überraschend und positiv überraschend, dass er sich die Zeit genommen hat, mit uns über das zu reden. Auch, er hat auch explizit gesagt, ja, er will, es sei ihm wichtig, kritische Fragen nicht auszuweichen. Schon ist ihm dann viel daran gelegen, dass er natürlich seine Antworten gegenlesen konnte. Das ist aber auch Standard, das ist okay. Damit er nicht falsch verstanden wird, ins Auftreten. Ja, es ist natürlich auch, eben erstens haben wir ja schon davon gehabt, von den altehrwürdigen Hallen und Zimmern und so, mit diesen Gemälden, das ist immer speziell, aber er ist auch, es war noch Corona gewesen, man hat dann müssen eine spezielle Sitzordnung machen, es war ein riesiger Tisch gewesen, und wo drei Leute dran gehockt sind, mit sehr viel Abstand, und das hat so eine distanzierte Stimmung gegeben. Und das ist, er von sich aus, er hat natürlich auch sehr überleitete, er ist ein sehr überleiteter Mensch, ich kann ja nachher, wenn man das Interview nachher wieder anhört, selber merkt man das auch, also jede Aussage ist irgendwie, sehr, sehr wohl überleitet und vielleicht so ein bisschen die Distanz, die habe ich schon gespürt im Interview selber, was teilweise auch mit dem Ambiente zusammenhängt. Es stimmt aber auch überein mit dem Bild, das jetzt andere Anwälte, die mich auch geredet haben, von ihm ein bisschen haben. Also er ist natürlich, ich meine, als Richter vom Bundesgericht hast du nicht direkt mit Betroffenen zu tun. Das muss man vielleicht auch mal noch klar sagen. Also Betroffene dürfen nicht im dabei sein, oder, wenn sie ihre Entscheidung fehlen. Und das heisst, wenn er sagt zwar, ja, er hätte Empathie für die Menschen, das glaube ich ihm schon, aber er muss ihn natürlich nicht in die Augen schauen, wenn er den Richterspruch fällt.
Das ganze Interview über die IV und das Bundesgericht vom Andres Eberhardt mit dem Bundesrichter Ulrich Meier. Das lesen wir am Freitag. Das ist Heft Nummer 482. Und dazu gibt es dann aber auch noch mehr Infos zum Bundesgericht und zu der Geschichte von der IV. Also, ihr werdet hervorragend informiert über das Ganze. Danke vielmals fürs Hören und viel Vergnügen beim Lesen.